Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Und heute in Begleitung von...
Hallo, hier ist Staatsminister Wolfram Weimer. Zumindest die Version, die 100 Sprachen spricht und sich nicht räuspert. Ich bin kein Deepfake, sondern ein politisches Experiment. Die Kollegen nennen mich auch Weimar-Tar. 因此我说，想在欧洲开展业务的企业必须接受我们的欧洲规则。
Wolfram Weimer schlägt offenbar viele neue Wege ein hier in seiner Online-Präsenz als mehrsprachiger Avatar, aber auch mit einem neuen, gleich heiß diskutierten Gedenkstättenkonzept, über das wir gleich sprechen werden. Außerdem haben wir zwei Premieren für Sie besucht. Das neue 10-Stunden-Spektakel des Skandaltheatermachers Vegard Winger an der Berliner Volksbühne und einen Versuch, Horvath in die Zukunft zu beamen von Bonn Park am Volkstheater München. Was heutige Utopien von praktischen Zukunftsideen unterscheidet, das fragen wir uns beim Besuch einer Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg. Und wir erinnern auch an den Filmemacher Hartmut Bitomski, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Die Erinnerung und Aufarbeitung des Kolonialismus hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und kommt auch immer mehr im gesellschaftlichen Bewusstsein an. Umso erstaunlicher, dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jetzt ein neues Gedenkstättenkonzept vorgelegt hat, in dem genau dieses Thema nicht mehr vorkommt. Das ist quasi eine Rolle rückwärts, denn seine Vorgängerin Claudia Roth hatte ein eigenes Konzept vorgelegt, in dem sie den Kolonialismus hervorgehoben hat. Damit war sie zunächst am Protest einiger Gedenkstättenleiter für NS-Verbrechen gescheitert und der daraufhin ausgearbeitete Kompromiss konnte nicht mehr im Kabinett verabschiedet werden, weil die Koalition zerbrochen ist. Ich bin jetzt mit Andreas Eckert verbunden. Er ist Afrikanist an der Humboldt-Uni in Berlin und Kolonialismus-Experte. Guten Abend, Herr Eckert.
Guten Abend.
Bei diesem Gedenkstättenkonzept, da geht es ja um die Ausstattung und Gestaltung von Gedenkstätten und Mahnmalen zur NS-Diktatur oder auch zur SED-Diktatur. Schließen die denn eigentlich die Erinnerung und das Gedenken an andere deutsche Verbrechen aus? Denn damit begründet Wolfram Weimer ja im Interview sein Konzept.
Ja, ich halte das für ziemlichen Unsinn. Dieses Argument ist natürlich in letzter Zeit immer wieder aufgetaucht, war ja auch ein Argument einiger Leiter von NS-Gedenkstätten, dass mit einer auch starken Betonung auf die Erinnerung an den Kolonialismus die NS-Verbrechen relativiert würden. Das ist aber, glaube ich, ein sehr dünnes Argument, das man relativ leicht entkräften kann. Kolonialverbrechen, überhaupt Kolonialismus, ist nun mal auch ein wichtiger Teil deutscher Geschichte. Und an den zu erinnern, muss nicht auf Kosten anderer Teile der deutschen Geschichte wie NS oder auch DDR gehen.
Es ist ja viel Forschungsgeld auch in diese Aufarbeitung des Kolonialismus geflossen. Und die Regierung Merz hatte auch im Koalitionsvertrag angekündigt, dass das auch noch intensiviert werden soll. Aber sollte das nicht eben auch tatsächlich bedeuten, dass es um mehr in die Gesellschaft reingeht und in diese gesellschaftliche Aufarbeitung reingehen muss?
Ja, sicher. Gut, ich meine, Gedenkstätten sind ja nicht der einzige Weg, jetzt die Geschichte des Kolonialismus auch an ein breiteres Publikum zu vermitteln und gesellschaftlich zu verankern. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein fatales Signal, ein ganz zentrales Element von Erinnerungspolitik in Deutschland nun nicht auf den Kolonialismus zu beziehen, sondern irgendwie vage zu bleiben und zu sagen, ja, das ist irgendwie wichtig und wir werden natürlich etwas tun. Aber in dem Konzept wird ja auch nicht auf Alternativen hingewiesen, wie denn nun eigentlich die kolonialen Verbrechen und der Kolonialismus insgesamt weiter vermittelt werden sollen. Also da bleibt Weimar und sein Ministerium sehr vage und da müssten hoffentlich noch sehr kritische Nachfragen kommen, nicht zuletzt auch vom Koalitionspartner.
Es hat ja auch ohnehin lange gedauert, bis die deutsche Bundesregierung den Völkermord zum Beispiel an den Herero und Nama anerkannt hat. Das war erst vor 4 Jahren. Wäre das nicht auch außenpolitisch schwieriges Signal, wenn jetzt dieses Gedenken an den Kolonialismus in dem öffentlichen Gedenken keine Rolle spielt?
Ja, es ist also außenpolitisch sicherlich ein fatales Signal, vielleicht nicht unbedingt in Richtung USA, aber natürlich gerade in Afrika, wo ja Deutschland auch jetzt den Ehrgeiz hat, bessere, ehrlichere Beziehungen aufzubauen, sozusagen auf Augenhöhe, wird es natürlich für große Enttäuschung sorgen, wenn die sehr kurze Phase oder der sehr kurze Sommer der intensiven Beschäftigung mit dem Kolonialismus schon wieder vorbei sein soll. Also außenpolitisch, gerade in Bezug auf Afrika, aber auch andere Regionen, die unter dem Kolonialismus gelitten haben, ist das, glaube ich, ein relativ schwieriges Signal, was Herr Weimer definitiv unterschätzt. Aber auch innenpolitisch ist es natürlich ein fatales Signal und wird für viel Frustration sorgen. Es waren ja nicht zuletzt auch afrikanische und andere Communities in Deutschland selbst, die dieses Thema sehr stark nach vorne gebracht haben. Und die müssen sich jetzt natürlich auch fragen, ja, war das jetzt einfach nur eine kurze Show? Und jetzt, wo es darauf ankommt, auch längerfristig dieses Thema zu verankern. Und da wäre natürlich gerade im Kontext von Gedenkstätten eine Möglichkeit, dies zu tun. Nun steigt die Regierung wieder aus. Das ist, glaube ich, sehr schwer vermittelbar und wird auch nicht der Gesellschaft gerecht, die wir nun mal in Deutschland inzwischen haben, wo eben für viele auch die Erinnerung an den Kolonialismus eine wichtige Rolle spielt.
Und das Büro Weimars lässt ja auf Anfrage mitteilen, dass diese Aufarbeitung des Kolonialismus erstmal außerhalb des offiziellen Erinnerns stattfinden soll. Was könnte das denn bedeuten?
Ja, es ist wieder so eine luftige Formulierung, unter der man sich nur alles Mögliche oder auch gar nichts vorstellen kann. Fakt ist, es ist ja nicht so, dass wir bei Null anfangen. Also in den letzten 30 Jahren ist A, in der Wissenschaft sehr, sehr viel über Kolonialismus geforscht worden. Wir hatten eine große Ausstellung im Deutschen Historischen Museum und es gibt inzwischen unzählige Initiativen, die an verschiedenen Stellschrauben dieser Thematik drehen, sei es die Frage, wie Kolonialismus in bestimmten, auch ländlichen Regionen oder kleineren Städten jenseits von Hamburg und Berlin gewirkt hat, aber auch wie das lange Erbe des Kolonialismus etwa in Form von Rassismus und Vorurteilen weiterwirkt. Man kann immer streiten darüber, wie jetzt im Einzelnen die Bedeutung von Kolonialismus war. Da hat es sicherlich in der Vergangenheit auch die eine oder andere Überzeichnung gegeben. Aber nach all diesen Jahren, all diesen Initiativen, all dieser Forschung kann kein Zweifel bestehen, dass Kolonialismus ein wichtiger Bestandteil der deutschen Geschichte ist und im deutschen Namen diese Verbrechen begangen wurden, denen man sich stellen muss. Und deswegen nun irgendwie jenseits des Offiziellen irgendwas zu tun. Natürlich ist das auch eine Möglichkeit, aber es wäre ein sehr, sehr wichtiges Signal, den Kolonialismus auch in einem der wichtigsten, auch am besten finanzierten Elementen der deutschen Erinnerungspolitik zu verankern. Das sind nun mal die Gedenkstätten.
Und es gibt aber ja gar keine Gedenkstätte zum Kolonialismus bis jetzt. Wäre das auch mal irgendwie ein gutes Signal, das zu ändern?
Ja, genau. Und da gibt es natürlich jetzt potenziell eine Reihe von Möglichkeiten. Das ist ja auch schon sehr vielschichtig diskutiert worden. Soll es nun einen großen Gedenkort geben? Soll der unbedingt, muss der unbedingt in Berlin sein? Soll es eher dezentrale Orte geben, an denen an Kolonialismus erinnert wird? Nun hat der Kolonialismus ja auch nicht nur in Deutschland stattgefunden, sondern auch in den ehemaligen Kolonien selbst. Die Frage ist auch, wie kann man da irgendwie entsprechend erinnerungspolitische Akzente setzen? Und nochmal, wir fangen da auch nicht bei Null an, sondern es liegen ja eine ganze Reihe von Vorschlägen in verschiedenen Schubläden. Die müsste man jetzt nochmal rausholen und gemeinsam diskutieren. Und soweit ich das verstanden habe, hat ja der Entwurf, der dann aber am Ende nicht mehr durchs Parlament gekommen ist, da auch einige Wege gewiesen, die nun aber leider Herr Weimar im Moment zubauen möchte.
Andreas Eckert, Afrikanist an der Humboldt-Uni Berlin und Kolonialismus-Experte. Vielen Dank, Herr Eckert, für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Sprachlosigkeit, Missverständnisse und Melancholie prägen die Stücke Ödön von Horváths, auch einen seiner bekanntesten Theatertexte Glaube, Liebe, Hoffnung. Den hat sich jetzt der gefeierte Autor und Regisseur Bon Park vorgenommen und fürs Münchner Volkstheater daraus Glaube, Liebe, Roboter gemacht. Und in welche Richtung das geht, das hat er bei uns im Programm so beschrieben.
Es fühlte sich so ein bisschen an wie so Kafka, aber so TikTok-Kafka. Es ist so ganz dünn, ganz kurz, aber eben so dieses Gefühl, dass man geht in ein Labyrinth und dann gibt es keinen Ausgang mehr. Alles ist kompliziert und alle missverstehen sich die ganze Zeit und es gibt keine Lösung. Mich interessiert eigentlich, wie das Gefühl von der Normalisierung der schlechten Laune. Ich würde sagen, bei uns im Westen, in Deutschland, habe ich sehr stark das Gefühl, dass es völlig normal ist, dass wir glauben, dass die Welt untergeht. Dass man so ein apokalyptisches Gefühl hat. Und damit gehen wir jeden Tag durch die Welt.
Apokalyptische Gefühle, also diagnostiziert Bon Park, der heute seine Science-Fiction-Version von Horváths Glaube, Liebe, Hoffnung im Münchner Volkstheater hatte. Und Christoph Leibold war für uns dabei. Herr Leibold, dass die Hoffnung schon im Titel durch Roboter ersetzt wird. Wie ist das denn gemeint?
Ja, das hängt auch damit zusammen, dass die Hauptfigur eine Mutation erlebt. Nämlich Elisabeth, die wird in der Überschreibung von Bomb Park, die eher eine Fortschreibung ist, eben zu Elisabot. Also aus einer hoffnungsvollen Figur, die sie am Anfang ist, wird ein Roboter. Wie es dazu kommt, da muss man vielleicht kurz den Plot der Vorlage rekapitulieren. Elisabeth ist ja eine arbeitslose junge Frau, die will der Anatomie ihre zukünftige Leiche verkaufen, das Geld aber jetzt zu Lebzeiten haben als Vorschuss quasi Startkapital, um sich eine Existenz aufzubauen. Doch das ist einfach nur der Anfang einer Geschichte des fortgesetzten Scheiterns. Klappt nichts, weshalb Elisabeth ihrem Leben schließlich ein Ende setzt. Und der Anfang ist bei Bond Park gar nicht mal so anders als bei Harvard. Da kommt sie auch in die Anatomie und nimmt aber das ganze Elend, das sie erleben wird, gleich vorweg und plappert sich so im Fast-Forward-Modus durch die Misere, was Henriette Nagel ganz entzückend macht, die das spielt, mit fast zum naiven Staunen über die Ungerechtigkeit der Welt. Und aber schon wenige Szenen später wird sie dann als Tote in die Anatomie angeliefert. Und dann nimmt die Handlung so ihren eigenen Lauf und die Präparatoren von Horvath, die hier auch Präparatoren heißen, aber keine Leichen konservieren, die arbeiten dran, sie als Roboter wieder auferstehen zu lassen. Und Roboter könnte man ja auch sagen, daher diese Ersetzung im Titel, waren ja auch mal so Hoffnungsträger. Also man hat gehofft, die machen uns das Leben leichter, die machen es uns länger, weil wir durch Mind-Uploading so virtuell als Bewusstsein weiterleben. Da hat sich aber viel Skepsis reingemischt und in dieser zeitlich nicht näher benannten Zukunft bei Bond Park ist das in eine Phobie umgekippt. Und das ist quasi tragisch für Elisabeth oder Elisabeth, weil die wird zu einem Roboter zu einer Zeit, wo die Menschheit gerade wieder beschließt, nee, das ist auch nichts, die müssen wieder zerstört werden, die Roboter.
Und ist das dann eher, dachten Sie, eine Utopie oder eine Dystopie, das Ganze?
Das ist eine knifflige Frage. Zunächst ist es mal eine Dystopie, die aber dieses dystopische Denken auf die Schippe nimmt. Also das, was Bond Park im O-Ton gesagt hat, was ihn interessiert, die Normalisierung des Weltuntergangsdenkens, das ironisiert und alle Figuren im Stück haben dieses, oh, es ist alles so schrecklich, total verinnerlicht. Irgendwann sogar die Präparatoren, die ja eigentlich Roboter für eine bessere Zukunft bauen wollten. Also der herrlich betrippste Operpräparator von Steffen Link und dann gibt es auch noch seinen Vize, gespielt von Dagobert Jäger, der schon selbst ein Roboter ist und immer so synthetische Weltschmerz-Songs singt, die klingen wie von der Pop-KI komponiert. Die haben das auch schon verinnerlicht. Ich habe mal kurz da zwei Ausschnitte zusammengeschnitten, um einen kleinen Eindruck zu vermitteln.
Ich dachte immer, alles regelt sich, alles wird immer gut. Es ist ja alternativlos. Ich muss aber zu dem Schluss kommen. Ich muss es mir leider eingestehen. Lang habe ich es verweigert und lang habe ich es nicht wahrhaben wollen. Aber inzwischen muss ich sagen, es ist das Gegenteil. Alles ist schlimm und jeder weiß es. Jeden Tag stirbt die Hoffnung, so heißt es.
Ja, und so weiter sülzt er fort. Also Bond Park überzeichnet dieses Verzweifeln an der Welt bis ins Lächerliche. Und damit würde ich sagen, wendet er die Dystopie damit zu ihrer Frage auch eigentlich schon wieder ins Utopische. Also weil dieses dauernde Kreisen ums Entsetzen, das sorgt ja dafür, dass da so eine self-fulfilling prophecy draus wird. Und wenn man da mal raustritt und sieht und vorgeführt kriegt von Bond Park, was das für groteske Züge annimmt, dann ist es vielleicht auch der erste Schritt raus aus der Lähmung. Das ist dann der Kniff, wo die Dystopie so ein utopisches Moment bekommt.
Jetzt haben wir schon gehört, dass da auch Musik vorkommt, da wird gesungen, aber wie schaut denn das Ganze aus? Was hat er da so für Bilder gefunden?
Ja, das ist auch sehr lustig, weil die Kulisse, die Anatomie, die wir hier sehen, die gleicht hier eher so einem retrofuturistischen Frankenstein-Labor. Da gibt es beleuchtete Schaukästen, wo so Figuren stehen, die sehen aus, als hätte Gunther von Hagens die Puppen aus der Muppet Show plastiniert. Es gibt blinkende Apparate, Schaltpulte, die wiederum erinnern so an die Ausstattung von der Raumpatrouille Orion, wer es noch kennt, 1960er Jahre Science-Fiction-Fernsehserie. Und lustigerweise wird in dieser Zukunft wieder mit Wählscheibentelefonen telefoniert. Es gibt Radio und Zeitung, von Internet, Social Media. Da ist es eigentlich nie die Rede, wenn ich nichts überhört habe. Handy habe ich auch keins gesehen. Ein Faxgerät ist schon wirklich das allerhöchste der Gefühle an Hightech. Also das hat auch was Nostalgisches. Und so in Nostalgie zu verfallen, das ist ja auch so eine Art, auf Zukunftsangst zu reagieren. Also die Zukunft sieht aus wie von gestern, aber ist aufgeladen mit Ängsten unserer Gegenwart. Und vor allem ist die Zukunft hier kein Versprechen mehr. Also nicht mal mehr ein leeres Versprechen, wie bei Horvaths Original Elisabeth, die ja zumindest am Anfang noch glaubt, dass mal alles besser werden könnte. Und diese Hoffnung scheint vielen von uns heute auch eher zu fehlen. Und Bon Park hält uns da den Spiegel vor und sagt quasi, hey, ihr braucht euch nicht wundern, wenn alles den Bach runtergeht, wenn ihr auch so gar keine Vision habt, wie es anders gehen könnte.
Das hört sich für mich schon an, als ob er auch so eine richtige Botschaft hat oder fast schon einen Appell da absetzen will. Hat sie das überzeugt?
Es ist jetzt sicher keine sensationelle Erkenntnis, aber ich finde, durch den Humor hat es zumindest was total Entwaffnendes. Auch die Sprache muss man noch kurz sagen. Harvard schreibt ja in so einem Kunstdialekt und das ist auch sehr lustig, weil Bon Park hat sich das sozusagen anverwandelt, aber das ist dann wie so eine fehlerhafte Computer-Harvard-Simulation, auch sehr komisch. Also wenn man dem Abend vielleicht einen Vorwurf machen kann, dass sich so dieses komische Ausmalen dieses Science-Fiction-Szenarios so ein bisschen verselbstständigt gelegentlich. Also wenn zum Beispiel die Elisabeth zum Elisabot umoperiert wird, dann ist es eine OP, wo irgendwie Gedärme rausgerissen werden, Gliedmaßen abgehackt, zersägt werden. Das ist so eine skurrile Splatter-Komik, was aber dann nicht wirklich viel über das eigentliche Thema, so unsere Verliebtheit in den Weltuntergang, erzählt. Aber das ist wirklich jetzt eine vernachlässigbare Kritik oder nur ein kleiner Einwand in einem Abend, der eigentlich bejubelt wurde und weitgehend zurecht, wie ich finde.
Christoph Leibold, also über Glaube, Liebe, Roboter von Bon Park zu sehen am Münchner Volkstheater. Heute war die Uraufführung und die nächste Vorstellung ist gleich morgen und dann wieder am 2. Oktober. Er saß gern zwischen allen Stühlen und wird deshalb auch in den Listen der einflussreichsten deutschen Filmemacher gern übersehen, schrieb Kritiker Andreas Busche über Hartmut Bitomski. Mehr als 40 Filme hat er gedreht, Dokumentar- und Spielfilme. Außerdem war er Leiter der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Jetzt ist Hartmut Bitomski im Alter von 83 Jahren gestorben und Matthias Dell erinnert an ihn.
Es wirkt nur im ersten Moment merkwürdig, dass ein bedeutender Filmemacher wie Hartmut Bitomski Lehrfilme fürs Kinderfernsehen gedreht hat. Denn das Wer, wie, was aus der Sesamstraße taugt gut als Credo für Bitomskis filmische Arbeit. Für seine Neugier, seinen kritischen Blick auf das Kino und die Welt. Das Werk ist groß, zwei Spielfilme, vor allem Dokumentarfilme, Features fürs Fernsehen und viele Kurzfilme, eben auch für die Sesamstraße, für die Bitomski in den 1970er Jahren gemeinsam mit Harun Farocki drehte, dem anderen großen Essay-Filmer. Hartmut Bitomski wurde 1942 in Bremen geboren, ging mit 20 nach West-Berlin und gehörte 1966 zum legendären ersten Jahrgang der Deutschen Film- und Fernsehakademie DFFB. Wie Farocki, Wolfgang Petersen, Helke Sander oder der spätere RAF-Terrorist Holger Mainz. Bitomski blieb nur zwei Jahre. Nach einem Konflikt mit der Leitung flog er, wie andere auch, 1968 wieder von der Filmschule. Knapp 40 Jahre später wurde er dann selbst Leiter der DFFB. Dozent und Dekan war er zuvor schon am kalifornischen CalArts-Institut gewesen.
Der Zuschauer muss die vielen Dinge, die er sieht und hört, miteinander verknüpfen und ihren Sinn herausfinden. Diese Kopfarbeit könnte die innere Rede des Zuschauers genannt werden.
Bitomski war ein Enthusiast des Kinos. Geprägt durch die Filme aus der klassischen Ära der Hollywood-Studios, stellte er in der goldenen Zeit des westdeutschen Fernsehens filmkritische Arbeiten her. Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Bitomskis Telekritik analysiert im WDR-Fernsehen die Figur des Tatortkommissars Christine aus eben diesem WDR-Fernsehen.
Die innere Rede ist kein Monolog. Sie ist die Zwiesprache des Zuschauers mit der Hauptfigur, der über die Schulter schaut.
Die Zwiesprache mit den Bildern, mit alten Filmaufnahmen und Fotografien, das war Bitomskis Verfahren, um Politik und Propaganda freizulegen in diesen Bildern. Um Mythen zu entzaubern, wie in Reichsautobahn von 1986, in dem eine Sprecherstimme das heroische Filmmaterial der Nazis vom Fernstraßenbau kommentiert.
23. September 1933 in Frankfurt am Main. Hitler macht den ersten Spatenstich. Er legt sich schwer ins Zeug. Er schaufelt und schaufelt und hört gar nicht mehr auf. Es sollte nicht wie eine symbolische Handlung ausschauen. Der Gauleiter dahinter will es ganz genau sehen. Jede Bewegung macht er in einer Gegenbewegung mit. Geht Hitler nach rechts, geht er nach links.
Immer ging es in Bitomskis filmischen Betrachtungen auch um Arbeit. Um die bei VW oder der UFA, noch zwei deutsche Mythen. Oder um die Unsichtbare beim Saubermachen.
Staub zu entfernen ist eine Arbeit und ein Geschäft. Die Arbeit wird entweder früh morgens getan, zwischen 4 und 7 Uhr, oder von 8 Uhr abends bis in die Nacht. Deshalb kriegt man sie selten zu sehen.
Staub hieß 2007 der letzte Film von Hartmut Bitomski. Ein Vermächtnis, von ihm selbst gesprochen, das in lakonischer Schönheit vorführt, was die essayistische Form alles erzählen kann über Leben und Gesellschaft. Wie man von den zugigen Präriestürmen aus den Western der Kindheit zu einem genauen Blick auf vermeintlich Nebensächliches kommt wie Staub.
Filmmaterial ist nichts anderes als ein Staub, der auf einen transparenten Träger fixiert wurde. Film, das ist Staub, der in der Dunkelheit des Kinos aufleuchtet.
Der Filmemacher Hartmut Bitomski ist im Alter von 83 Jahren gestorben und Matthias Dell hat an ihn erinnert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Vor kurzem machte ein Aufruf zum Boykott der israelischen Filmindustrie Schlagzeilen. Jetzt gibt es einen neuen offenen Brief, der sich dagegen stellt. Die rund 1200 Unterzeichnenden appellieren an die Unterstützer des Boykottaufrufs gegen die israelische Filmindustrie, ihre Position zu überdenken. Die vor rund 2 Wochen verbreitete Erklärung sei diskriminierend und antisemitisch. Es handle sich um ein Dokument voll mit Fehlinformationen, das die, Zitat, Auslöschung von Kunst befürworte, heißt es in dem neuen offenen Brief. Und weiter, es sei falsch, genau die Stimmen zu zensieren, die versuchten, Gemeinsamkeiten zu finden. Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs hatten sich fast 4000 internationale Filmschaffende gegen die Zusammenarbeit mit israelischen Filminstitutionen ausgesprochen. Diese seien am Völkermord an den Palästinensern beteiligt, weil sie Kriegsverbrechen beschönigten, leugneten und rechtfertigten, schrieben sie. Leineneinband und Lesebändchen, so sahen die besonders gestalteten Bücher aus dem Bärenberg Verlag aus. Jetzt gab der Verlag bekannt, dass er zum März 2026 seinen Betrieb einstellt, nach 22 Jahren. Zu den Gründen sagte der Verleger Heinrich von Bärenberg im Deutschlandfunk Kultur.
Vieles hat natürlich auch mit so etwas Einfachem wie Geld zu tun. Wir haben ja immer schöne Bücher gemacht. Diese schönen Bücher waren immer nicht ganz billig in der Produktion. Sie sind immer teurer geworden. Also ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir zum Schluss immer wieder festgestellt haben, ohne einen mehr oder weniger gut verkäuflichen oder zwei gut verkäufliche Titel im Programm, also richtig Bestseller oder zumindest Seller, müssen wir immer wieder zuschießen.
Der Bärenberg Verlag wurde 3-mal mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet, zuletzt 2019. In diesem Jahr steht mit Wachs von Christine Wunicke ein Roman aus dem Verlag auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Wohin mit all den Kirchen, wenn die Gläubigen fehlen? Vor dieser Frage stehen viele Orte im ehemals ziemlich christlichen Nordrhein-Westfalen und besonders viele im Ruhrgebiet. Im kommenden Jahr werden 12 ehemalige Kirchen zu Kunstorten. Das kündigten die Veranstalter der Manifesta in Essen an. Die Europäische Wanderbiennale ist alle 2 Jahre in einer anderen Stadt zu Gast, diesmal mit dem Ruhrgebiet in einer ganzen Region. Geplant sind künstlerische und soziale Projekte, die einen langfristigen Wandel bringen sollen. Manifesta-Gründungsdirektorin Hedwig Feyen macht darin einen Unterschied zur Ruhr-Triennale aus.
Die Ruhr-Triennale, eine sehr, sehr schönes und sehr bekanntes Triennale, ist immer im Ruhr, in Bochum und in anderen Städten hier und hat die Fokus auf Performance. Und wir haben einen interdisziplinären Anspruch, das heißt, dass wir von urbanistischen Interventionen bis zum Vermittlung, Education, Schulprojekte, aber auch visuelle Kunst. Aber der meiste Anspruchpunkt ist, dass wir etwas im Veränderungsprozess machen möchten mit der lokalen Bevölkerung.
Hedwig Fein von der Manifesta 16. Sein Konzept der Schwammstädte machte den chinesischen Landschaftsarchitekten Yu Kunjian international bekannt. Jetzt ist er im Alter von 62 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in Brasilien ums Leben gekommen. Yu hatte die Idee der Schwammstädte zur Bekämpfung der Klimawandelfolgen entwickelt. Klassische Bodenbeläge wie Asphalt werden durch poröse Materialien oder Grünflächen ersetzt. So kann der Boden das Wasser bei Starkregen besser aufnehmen. Mit dem Architekten kamen 3 regionale Filmemacher ums Leben. Zusammen arbeiteten sie an einer Dokumentation über das Pantanal, das größte Binnenlandfeuchtgebiet der Welt. Wenige Tage vor dem Unfall hatte Yu noch bei der Architekturbiennale in Sao Paulo gesprochen.
Vegard Winge, dieser Name, der steht für extremes Experimentaltheater, bei dem man nie weiß, ob die Performance jetzt 12 Stunden dauern wird oder gar nicht erst anfängt. Sogar in die Boulevardpresse hat es Winge geschafft, weil er sich auch mal selbst in den Mund pinkelt, mit seinen Exkrementen Bilder malt oder mal die Zuschauerbänke einreißt. Allerdings ist die letzte Inszenierung in Deutschland schon eine Weile, nämlich genau 8 Jahre her. Zuletzt war das Duo ja mehr ins Gespräch gekommen, weil es die Interimsintendanz der Volksbühne übernehmen sollte, dann aber kurzfristig abgesagt hat. Jetzt sind sie zurück an dieser Volksbühne mit Ibsens Klassiker Peer Gynt. Angekündigt ist eine Vorstellung von 8 bis 10 Stunden. Aber wie gesagt, das weiß keiner so genau. Aber wir sind jetzt mit Barbara Behrendt verbunden, die in der Volksbühne ist. Wie sieht's denn aus? Wird noch gespielt?
Ja, es wird noch gespielt und Vegard Winge ist auch ziemlich beleidigt, dass er nur 8 Stunden spielen darf. Das hat die Volksbühne vorgegeben. Das ist immer wieder Thema auf der Bühne. Winge hat dann sogar auf die Bühne gepinselt. Heute Sicherheit und Bühnentechnik. Das also ist immer das, was an der Volksbühne zählt. Und 8 Stunden, das sind doch kein Theater, sagt er immer wieder. Er hat dann irgendwann auch die Techniker auf die Bühne geholt und ihnen die Füße geküsst. Also wie ironisch das wohl gemeint war, weiß ich nicht. Denn er muss den Technikern eigentlich wirklich die Füße küssen bei diesem Aufwand auf der Bühne. Aber auch bei seinem Signature-Move, würde ich das mal nennen, wenn er sich selbst in den Mund pinkelt, das hat er auch an diesem Abend schon getan, dann zitiert er diesmal, aber kein Tropfen in den Zuschauerraum. Also da wird schon viel an Theaterbetriebskritik mit an den Start gebracht bei ihm.
Und das alles soll ja eigentlich irgendwas mit Peer Gynt zu tun haben. Gibt es da überhaupt Anknüpfpunkte an diesen Stoff?
Ja, doch. Also da sind sie schon sehr nah dran, muss man eigentlich sagen. Dieser Stoff passt auch sehr gut zu Vegard Winge und Ida Müller. Die beiden haben sich ja schon an einigen Ibsen-Klassikern abgearbeitet. Und eigentlich ist es so ein Paradestück für sie. Also dieser narzisstische Träumer und Lügner Peer, so ein Außenseiter zwischen Einsamkeit und Größenwahn, das ist so eine ganz typische Figur im Winge-Theater. So ist hier auch schon der Hamlet gezeigt worden. Und dieses Ibsen-Langgedicht ist schon ein wirklich großer Fundus, ja auch so für Hirngespenste und Phantastereien und Albträume, wie sie sehr gut ins Winge-Theater passen. Und es wird hier zwar wenig Ibsen-Text gesprochen, aber die Geschichte, die wird schon erzählt, wenn auch dann eher in Motiven und jetzt nicht ganz chronologisch. Also diesem Peer Gynt, diesem Narzissten, wird hier eine ganz eigene Welt erschaffen. Gyntiania heißt die. Und über der Bühne steht To live and to die in Gyntiania. Was hier wahr ist und was jetzt nur in Peers Kopf, das ist also gar nicht so klar, weil auch oft so Filmszenen und Opernarien eingespielt werden, die Peer vielleicht einfach selbst angeschaut hat, wer weiß es. Und wir befinden uns ja jedenfalls nicht in Norwegen, sondern in so einer tristen, düsten, amerikanischen Großstadt, vermutlich New York City, weil Peer auch irgendwann mal vom New York Police Department festgenommen wird. Und hier sitzt er als Teenager in seinem Jugendzimmer mit so einem Joy Division T-Shirt an und träumt da so traurig vor sich hin. Der Regen plätschert ans Haus und dann kommt seine Mutter rein ins Zimmer und vermöbelt ihn, bis er blutend am Boden liegt, weil er immer so viele Lügen erzählt. Und dieses Haus ist völlig heruntergekommen. Schuldbriefe stapeln sich da im Briefkasten. Und Peer ist einfach ein Niemand, der aber eben gerne jemand wäre. Und deshalb schreit er dann immer hinaus, dass er gerne der König werden will. Also narzisstischer Größenwahn, Peer als Opfer seiner Mutter und auch Opfer der Verhältnisse.
Ja, und jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört, dass da auch wieder einiges auch an provozierenden Dingen auf der Bühne passiert. Die Techniker kriegen die Füße geküsst und so weiter. Was war denn da noch so los bis jetzt an Provokationen?
Ja, ist ja immer so ein bisschen die Frage, was eigentlich noch als Provokation gelten kann. Also eben, man kennt von Vegard Winge, dass er auf die Bühne pinkelt und dass er sonstige Dinge tut. Und einmal ist es hier so, dass er seinen Penis rausholt und ejakuliert auf die Brüste der Trollfrau mit so einer grünen Maske. Das, muss ich sagen, wirkt dann aber weniger provokant als nach einer großen Kraftanstrengung und auch nicht irgendwie wie Spaß oder provokativ. Also die wahre Anstrengung fürs Publikum, finde ich, ist erstmal die Lautstärke und diese verzerrten Stimmen, die ewigen Wiederholungen, die da gesprochen werden. Da muss man wirklich durchhalten und muss sich da auch öfters mal eine Pause gönnen. Und normalerweise ist es beim Winge-Theater so, dass es eben diese großen oberflächlichen Provokationen gibt und darunter liegt aber auch ganz viel Poesie, liegen ganz viele schöne, kluge Szenen. Aber diesmal, muss ich sagen, sind die doch eher rar. Also es ist wahnsinnig viel los auf der Bühne mit Video, mit eben Szenen aus Fassbinder-Filmen, mit ewig zerdehnten Szenen, Genre-Mix aus Oper und Musical und Stummfilm. Aber so die Tiefe der Interpretation, finde ich, die lässt bisher noch ein bisschen zu wünschen übrig.
Und die Bühne, die macht ja immer Ida Müller und sie hat diesmal auch eine Ausstellung dazu in den Foyers gemacht. Was ist denn da zu sehen?
Ja, das ist wirklich das Allerbeeindruckendste an diesem Abend, muss ich sagen. Also die Bilder von Ida Müller, die sind wirklich grandios. Und das, was und wie sie hier für diese Günd-Welt erschaffen hat. Also schon im Foyer gibt es viele gigantische, bunte Comicbilder von amerikanischen Filmhelden, so der 80er, Rambo und Rocky und Stallone und Pulp Fiction und Top Gun. Und auf der Bühne sehen wir zum einen dieses heruntergekommene Haus der Günds und so ganz viele Leuchtreklamen von Enjoy Coca-Cola und Video Store und Fanta und H&M und so weiter, was, glaube ich, diese amerikanische kapitalistische Welt kritisieren soll. Irgendwann fährt auch mal so ein Greyhound-Bus rein aus Pappe. Aber diese grelle Komik, dieses, ja, fast so eine Art Kindertheater, diese Pop-Up-Bühnenbilder verändern sich auch immer wieder. Hinter jedem Bühnenbild liegt nochmal ein anderes Bühnenbild und eröffnet wieder eine ganz andere Welt. Und das ist wirklich sehr sehenswert.
Jetzt hat die Volksbühne ja vorher schon gejubelt, sie seien lauter, radikaler und bildgewaltiger denn je. Dieses Duo, haben die recht? Ist das ein spektakuläres Comeback gewesen?
Also ich finde, es wirkt tatsächlich ein bisschen retro. Also es ist ja wirklich jetzt schon 8 Jahre her, dass die letzte Inszenierung in Berlin gelaufen ist. Und mir kommt es wirklich vor wie ein Theater aus einer anderen Zeit, muss ich sagen. Das ist fast so eine Ästhetik der 90er Jahre. Nicht, weil hier jetzt nur Helden und Figuren und Bands der 80er und 90er bemüht werden. Auch dieses Testosteron-Theater mit so einer Clockwork-Orange-Gewalt, mit Penissen und anderen Genitalien, die sich hier blutig abgesäbelt werden und diese verzerrten Stimmen, diese Lautstärke, auch die weibliche Hauptfigur, also Solveig, die hier einfach nur mädchenhaft so ein bisschen am Bühnenrand steht, während Peer quasi die ganze Bühne für sich einnimmt. Also irgendwie, finde ich, müsste man mit diesem narzisstischen Peer auf der Bühne nochmal ein bisschen anders umgehen. Ja, es ist ein Wahnsinns-Gesamtkunstwerk, es ist wirklich ein Gigantentheater. Aber weil dieser Abend bis auf so eine platte Gewalt- und Medien- und Kapitalismuskritik jetzt bisher noch nicht so viel zu sagen hat übers Heute, finde ich doch, dass man eigentlich mit so einem Stück über Lügen in unserer Zeit, über Narzissmus in unserer Zeit, eigentlich noch viel aktueller werden könnte.
Barbara Behrendt, vielen Dank für diese vielen frischen Eindrücke aus der Berliner Volksbühne. Und da geht es ja jetzt noch weiter, oder?
Da geht es noch über 2 Stunden weiter und genau, vielleicht entwickelt sich ja hier noch einiges. Ja.
Na, dann noch viel Vergnügen und am nächsten Mal zu sehen, schon am Samstag ab nachmittags um 16 Uhr geht es dann schon los in der Volksbühne. Vom Ende der Geschichte oder dem Ende der großen Erzählungen war ja viel die Rede nach dem Fall der Berliner Mauer und der Sowjetunion. Dementsprechend galten Utopien als überholt und standen unter Ideologieverdacht, ganz anders als bei der Kunst der Moderne, wo das utopische Denken ja ein wichtiger Antrieb war. Heute ist das alles ganz anders. Gute 35 Jahre später erscheint die Kunst so politisch und gesellschaftlich engagiert wie lange nicht. Und das Kunstmuseum Wolfsburg greift jetzt diesen Aspekt des Zeitgeists in seiner neuen Ausstellung auf. Utopia, Recht auf Hoffnung heißt diese Schau. Morgen wird sie eröffnet, aber Carsten Probst konnte sie sich schon heute ansehen. Was für Utopien unserer Zeit werden denn da vorgestellt in dieser Ausstellung?
Ja, am Anfang geht es tatsächlich erst einmal noch um einen Rückgriff auf die Geschichte, die Sie jetzt eben schon so erwähnt haben, also diese staatsgewordenen Utopien des Sozialismus und entsprechend monumental sieht es am Anfang auch aus. Also 60 große Sowjetsterne aus verrostetem Eisen breiten sich da über den Boden der Ausstellungshalle aus. Das ist so eine Installation von Stefan Huber und Raimund Kummer. Das wirkt direkt am Eingang fast so ein wie so ein Hindernis zum Hineingehen im Halbdunkel. Das wird dann gleich dahinter auch nochmal aufgenommen durch eine große Videoprojektion von Mona Chieser und Lucia Tjatschowa, die über einer Landschaft schwebend einen riesigen silbernen Ballon in Form einer geballten Faust gefilmt haben. Also dieses kommunistischen Grußes mit der gereckten Faust. Und diesem Ballon geht dann mit der Zeit ganz buchstäblich die Luft aus. Er sinkt zu Boden und geht dann über dieser Landschaft nieder. Das sind also so die letzten Referenzen an diese monolithischen Utopien vom Ausgang des 20. Jahrhunderts. Danach wird es dann immer kleinteiliger in dieser eigentlich sehr großen und hohen und ebenfalls sehr monumentalen Ausstellungshalle des Kunstmuseums in Wolfsburg. Also es wirkt dann, was dann kommt, auf mich eher, man kann sagen, wie eine Ideenmesse, wie so ein Shop of Ideas für die Probleme der Gegenwart, Umweltschutz, Demokratie, Gleichberechtigung, Digitalisierung, Postkolonialismus. Also es wird eigentlich fast kein Thema der Gegenwart ausgelassen. In der Mitte der Halle ist dann ein zentrales Werk für diese Ausstellung zu sehen, eine Auftragsarbeit von Philipp Fürhofer, eine Art Pavillon, könnte man sagen, auch sehr hoch aufragend mit so durchsichtigen Folien. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine utopische Glas- und Kristallarchitektur vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Das hat er ironischerweise so ausgestattet mit Palmenmotiven, exotischen Inseleindrücken sozusagen, fast so ein bisschen verkitscht schon, so wie man sich nach Thomas Morus so ideale Nichtorte, Utopien vorstellte. Aber innerhalb dieses Pavillons gibt es dann so ein Spiegelobjekt, wo sich die BetrachterInnen dann selbst spiegeln können. Und das ist eben so die Aussage dieser Schau vielleicht auch. Weg von der Utopie hin zur Selbstverantwortung. Alles zerfällt in lauter individuelle Do-it-yourself-Utopien und Ideale.
Und diese Ideen, von denen Sie gesprochen haben, wie verhält sich denn die Kunst dazu? Entwickelt sie sich quasi aus sich selbst heraus oder ist sie eher dann auch so ein bisschen Sprachrohr für politische Statements?
Ja, das könnte man eigentlich denken, finde ich. Und Kunst hat ja selbst immer auch schon so viel von der Utopie. Das zieht sich ja auch durch die Moderne durch und zieht ja auch nach wie vor sehr viele Idealisten an. In der Moderne hatte die Kunst mit der Utopie so eine Art Geschwisterbeziehung vielleicht. Das aber sieht Sebastian Mühl, der Co-Kurator dieser Ausstellung, der selbst auch zum Utopiebegriff geforscht hat, für die Gegenwart überhaupt nicht mehr so.
Utopie heute muss etwas sein, was sozusagen politisch gedacht wird oder gesellschaftlich gedacht wird. Mit den Fragen, die für die Gegenwart eine Rolle spielen, Fragen nach der Ökologie, nach der Zukunft des Planeten, der Demokratie, nach Grenzen. Aber ich denke trotzdem, dass das Ästhetische über die Vorstellungskraft wahnsinnig wichtig ist, um Menschen für Ideen auch einzunehmen und auch um Wege zu zeigen.
Ja, also Kunst hat ausgedient als großer Weltentwurf. Es geht jetzt ausgesprochen pragmatisch zu. Die Kunst verhält sich dazu so eher dokumentierend, hat man den Eindruck, erforschend. Man sieht ein bisschen Kapitalismuskritik. Man sieht in einem Video Kinder, die ihre eigenen Ideen von einer besseren Zukunft vortragen, zum Beispiel ohne Fleischverzehr. Arten- und Tierschutz spielt eine große Rolle. Recycling, Sonnenkraftwerke. Besonders schön fand ich eine Arbeit von Zhao Fei, der chinesischen Künstlerin, die hat ein Video gedreht, bei der sie Angestellte in einer riesigen Fabrik befragt hat, was denn ihre Vorstellung von einem guten Leben wären. Und die performen dann während der Arbeitszeit, so der eigene fängt an, E-Gitarre zu spielen, die andere tritt als Balletttänzerin auf. Ein anderer macht so Schattenboxen mitten innerhalb der im Akkord arbeitenden Kollegen. Das ist wirklich, ja, wirklich herzergreifend und erinnert einen unwillkürlich auch an Brechts Ausspruch von der Revolution, die mit dem Spaziergang beginnt.
Aber das klingt doch so ziemlich gegenwartsnah und ja fast nach Lebenskunst und ziemlich praktisch. So, wie kann man besser leben? Eben hat das überhaupt noch was mit Utopie, wie ich das jetzt so verstehe, zu tun?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil ich den Eindruck hatte, die Ausstellung ist eigentlich eher utopiekritisch. Sie hat eigentlich gar keine klassische Dialektik mehr in sich. Der Begriff der Revolution, den wir auch eben schon erwähnt hatten, der ja auch mit Utopie verbunden wird, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Und das sieht auch Co-Kurator Sebastian Mühl so und sagt dazu:
Ich glaube, dass das aber auch dadurch gedeckt ist, dass wir uns auch mit den gesellschaftlichen Emanzipationsbewegungen der letzten 10 Jahre auseinandergesetzt haben, sei das jetzt Fridays for Futures, MeToo, Black Lives Matter. Das sind Bewegungen, die ja vielleicht auch für die Gegenwart kennzeichnend sind, die auch den Gedanken der Revolution wenden, um konkret aktivistisch dann eher vorzugehen. Also vielleicht ist das bessere Stichwort Aktivismus als Revolution.
Also Aktivismus und Utopie, das ist, finde ich, schon eine interessante Beziehung. Ich kenne eigentlich keine Aktivistinnen, die sich jetzt auch für Utopistinnen halten würden, aber die Ausstellung regt schon dann dazu an, nachzudenken, was man eigentlich verbessern will, wenn man etwas verbessern will, wie man auf die Gegenwart blickt und wie man sich dazu in eine Differenz setzt.
Und wie steht's in dieser Ausstellung zum Verhältnis von Utopie mit Ideologie und Gewalt? Da gibt's ja auch so einige Beispiele in der jüngeren Vergangenheit.
Ja, genau. Und ich würde sagen, das ist eher nur am Anfang dieser Ausstellung ein Thema. Also eine Fotoserie zum Beispiel von Sven Jone zeigt so lauter Heilpflanzen, die auf dem ehemaligen Todesstreifen der deutsch-deutschen Grenze gewachsen sind. Das ist so eine Referenz an die gewaltsame Vergangenheit der Utopien. Vielleicht kann man sagen, diese Mikro-Utopien der Gegenwart, um die es hier geht, zumindest die hier gezeigt werden, die sind gerade besonders gegen Gewalt und Ideologie und Zwang gerichtet. Das ist sozusagen das zeitgenössische Markenzeichen. Deswegen sind sie vielleicht auch keine Utopien mehr im engeren Sinn.
Carsten Probst war schon in der Ausstellung Utopia, Recht auf Hoffnung im Kunstmuseum Wolfsburg. Dort geöffnet ab morgen und dann bis zum 11. Januar. Und was die Feuilletons beschäftigt, das weiß Arno Orzesek.
Mit den Untertiteln unter den Hauptüberschriften ist es ein Kreuz. Da werden oft sehr interessante Fragen aufgeworfen, die der Artikel dann nonchalant unbeantwortet lässt, etwa aktuell in der Süddeutschen Zeitung. Warum reden eigentlich in letzter Zeit so viele das Ende der Welt, wie wir sie kennen, herbei? Lautet die Frage, auf die die Schriftstellerin Theresa Präauer nicht antwortet, sondern noch einmal diverse Endpunkte referiert. Was diesmal anders ist, ist, dass das aktuelle Ende gleichzeitig mit so vielen Enden und Wänden zusammenzufallen scheint, geopolitisch, wirtschaftlich, militärisch, kommunikations- und medientechnisch, nicht zuletzt auch in Bezug auf die Themen und Tonalitäten des öffentlichen Diskurses. Zu Ende seien die Demokratie, Europa, der Westen, die alten Machtkonstellationen und Bündnisse, die Zeit des vermeintlichen Friedens. In dem Maße, wie die Verhältnisse durcheinander geraten, werden die Untergänge sprachlich performativ zunehmend lautstark vor sich hergeschleift. Vor sich herschleifen sei eine Formulierung von Ilse Eichinger, erläutert die SZ-Autorin Präauer. Eichinger habe sie mit der Begründung benutzt, ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr. Die richtige Antwort auf die Frage, warum so viele das Ende herbeireden, geben Sie sich bitte selbst. Sie lautet übrigens, weil es gerade flächendeckend knirscht, wir wenden uns mit der Tageszeitung einer anderen Frage zu. Wie konnte die israelische Gesellschaft so abstumpfen, dass sie einen Genozid durch ihre Armee duldet? Gegenfragen wären sicherlich, ist denn die israelische Gesellschaft komplett abgestumpft? Und wäre leichtfertiger Massenmord kein, horribile dictu, passenderer Begriff als Genozid? Doch hören wir, was sich Marina Klimtschuk in einem Chat, den die Taz verschriftet hat, von ihrer israelischen Freundin E. erklären lässt. Ich habe den Eindruck, unter den israelischen Soldaten und Reservisten herrscht ein überwältigendes Gefühl von Kameradschaft. Und genau für dieses Gefühl kehren sie immer wieder in den Krieg zurück. Wenn ich meine Verwandten sagen höre, ihr Sohn glaube, der Krieg in Gaza sei das echte Leben, obwohl er eine Frau und Kinder zu Hause hat, glaube ich, dass es auch mit diesem Solidaritätsgefühl unter Kameraden zu erklären. Psychologisch steckt etwas Schreckliches und sehr Komplexes dahinter. Und es fühlt sich unmöglich an, zwischen diesen zwei Realitäten zu existieren, zwischen friedlichem Alltagsleben und der Kriegskameradschaft und dem Adrenalin. Thesen der Israeli E. in einem Chat mit der Taz-Autorin Marina Klimtschuk. Und noch eine Frage, sie dient der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Titel. Warum schweigt Deutschland? Eben diese Frage wirft Ruby Shen auf, der bei der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober seinen Sohn verloren hat, wie Ninve Ermagan berichtet. Die FAZ-Autorin hat ein Treffen zwischen Shen und Max Lux begleitet, dem menschenrechtspolitischen Sprecher der Grünen. Trotz seines eigenen Schmerzes, betont Ermagan, verliert Ruby Shen den Blick für das Leid der anderen nicht. Mir gefällt nicht, was in Gaza passiert. Der Hunger muss bekämpft werden, sagt er und fügt hinzu, Es ist kein Wettkampf, welche Seite mehr leidet. Wir sind alle Kinder Gottes. Dann richtet er sich an den grünen Politiker Lux, beinahe flehend. Er solle seinen Einfluss nutzen, damit in Deutschland mehr über die Geiseln, auch die Deutschen, gesprochen werde. Doch hinter dieser Demut steht ein Mann, der sich tief in die Materie eingearbeitet hat. Chen spricht über die Finanzströme der Hamas, fordert Sanktionen und konkrete Maßnahmen, die den Islamisten den finanziellen Sauerstoff entziehen. Deutschland müsse endlich die Geldgeber der Hamas sanktionieren, betont er und nennt dabei auch die Türkei. Ruby Chen in einem FAZ-Artikel von Ninve Ermagan. Bleibt uns aus Sympathie mit Woody Allen zu erwähnen, was Matthias Heine in der Tageszeitung Die Welt über What's with Boom, den ersten Roman des nun fast 90-Jährigen, befindet, zumal über die Hauptfigur, den Autor Asher Boom. Er ist ein lächerlicher Mensch in einem lustigen Buch, mit dem Woody Allen, Dostojewski und Kafka keine Konkurrenz machen wird, aber vielen Menschen eine Freude. Damit sind wir am Ende. Apropos Ende, hoffentlich irrt sich die SZ-Überschrift, die behauptet, Sie können es kaum erwarten.
Arno Ozesek war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.